Heute Morgen predige ich über Matthäus Kapitel 17, Vers 1 bis 9. Matthäus 17, 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die mit ihm redeten. Petrus aber begann und sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hört auf ihn. Als das die Jünger hörten, warfen sie sich auf ihr Angesicht nieder und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat hinzu, rührte sie an und sprach, steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, sagt niemand von der Erscheinung, bis der Sohn des Menschen von den Toten auferweckt worden ist. Es gibt sicher einige Fernsehzuschauer unter uns. Jeden Abend gibt es ja immer so eine Vorschau, so 2 bis 3 Minuten kann man mal einen Blick in ein Programm hineinwerfen, so 2, 3 Szenen. Was ist eigentlich der Sinn einer Vorschau? Ich denke einmal, dass man ein Stück neugierig wird auf das, was kommt, vielleicht auch ein Stück weiß, was einem erwartet, wenn man diese Sendung betrachtet und sich darauf einstellen kann. Oder dass man sagt, das ist nichts für mich, kann ja auch sein. Hier in diesem Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, hat Gott sozusagen eine Vorschau gegeben auf das, was kommt. Jesus würde in die Herrlichkeit gehen und deshalb wurde er hier schon mal so kurzfristig ganz herrlich dargestellt. Es war gerade eine Woche nach einem wichtigen Ereignis, da hatte nämlich Jesus eine Meinungsumfrage gestartet. Das gab es ja nicht erst heute, sondern auch früher schon. Konnte man fragen, was halten Sie denn von dem so und so? Wer wird denn in Hessen gewählt werden heute? Der so und so oder der so und so? Wie ist das mit dem Sohn des Menschen? Was denken Sie, wer ich bin? Jesus. Und da hatten seine Freunde gesagt, ach, die einen denken, du bist ein Prophet. Die anderen, du bist ein spezieller Prophet, der Elia. Denn dieser Elia sollte kommen, ehe der Messias kommt. Oder du bist Johannes der Täufer, der war gerade ermordet worden von dem Herodes. Du bist wieder auferstanden. Und Jesus war schon ein bisschen enttäuscht, dass so die breite Meinung der Öffentlichkeit doch weit an ihm vorbeiging. Und dann fragte er, was denkt ihr denn, wer ich bin? Und da sagte Petrus als Sprecher der Zwölfe, du bist Jesus, der Sohn des Hochgelobten, du bist Gottes Sohn. Und Jesus, er war nicht begeistert, aber er freute sich, sagte, das hast du nicht aus dir selbst, sondern das hat dir Gott klar gemacht. Also Umfrageergebnisse können auch von Gott kommen, wenn sie gut sind. In diesem Fall freute sich Jesus, dass seine Freunde erkannt haben, wer er ist, denn jetzt würde eine ganz schwierige Zeit auf sie zukommen. Jetzt ging nämlich der Weg nach Jerusalem und ab dieser Zeit hat er ihnen klar gemacht, dass er dort sterben würde, um für sie, für ihre Sünden einzutreten. Und das haben sie ziemlich wenig kapiert. Er hatte dann noch gesagt, einige von denen, die damals bei ihm waren, würden die Herrlichkeit Gottes kommen sehen mit diesem Menschensohn. Und ich denke, das ist hier in dieser Geschichte schon ein Stück weit erfüllt. 3 seiner Freunde hat er mitgenommen auf einen Berg. Wir wissen nicht, was für ein Berg, vielleicht der Berg Hermon, vielleicht auch ein anderer. Und hat sie seine Herrlichkeit erleben lassen. Interessant war, auf diesem Berg tauchten plötzlich noch 2 unbekannte Personen auf, die sich dann als Mose und Elia entpuppten. Sie kamen aus der Ewigkeit, denn der Mose war schon mindestens 1400 Jahre tot. Und der Elia hat es doch auch immerhin schon wahrscheinlich auf so 800 Jahre tot gebracht. Sie kamen also aus dem Totenreich heraus und sprachen mit Jesus. Das gibt uns einmal einen Blick in die Welt der Toten. Das heißt, diese Menschen sind nicht in nichts aufgelöst. Sie haben auch nicht ihre Persönlichkeit verloren. Sie sind nicht nur Staub oder Asche, sondern sie leben, so wie Sie und ich. Sie sind handlungsfähig, sie können reden und sie haben ihre Identität bewahrt. Der Mose war als Mose zu erkennen und der Elia als Elia. Beides waren ja Personen im Alten Testament, die etwas unnatürlich ihr Leben beendet haben. Der Mose hieß es nur, dass er auf einem Berg starb und Gott hätte ihn begraben. Kein Mensch wusste, wo sein Grab ist, sonst hätte man da wahrscheinlich einen Wallfahrtsort draus gemacht, wenn man das gewusst hätte, wo der Mose begraben ist. Und der Elia ist überhaupt nicht begraben worden, der ist am Ende seines Lebens, ohne zu sterben, in die Ewigkeit geholt worden von Gott. Mose sprach mit Jesus, auch Elia, bei Lukas heißt es noch, sie sprachen mit ihm über seinen Lebensausgang. Das Wort Lebensausgang heißt auf Griechisch Exodus und das heißt ja der Ausgang, so dieses Hinübergehen. Lebensausgang hieß also nicht nur über das Ende des Lebens, sondern über den Ausgang in die Ewigkeit hinein, diesen Übergang in die Herrlichkeit. Und deshalb war das hier auch schon so schön, alles strahlend, hell, wunderbar und voller Freude. Der Mose war Vertreter der Gesetze. Gesetze haben wir alle nicht so gern, aber sie sind hilfreich. Und es gab dort viele Opfergesetze, dass man dies oder jenes Opfertier bringen musste für die Sünde, die man hatte. Und nur wenn Blut fließen würde, würde Gott vergeben. Wir wissen, dass Jesus sein Blut vergossen hat für uns und seit der Zeit haben diese Opfer ihre Bedeutung verloren, weil jetzt das Blut des Lammes Gottes für uns floss und Gott vergibt. Der Elia war ein bedeutender Prophet gewesen und bei Maleachi, dem letzten Buch im Alten Testament, direkt vor dem Matthäus-Evangelium steht das, heißt es, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, käme der Elia. Und jetzt warteten alle und sagten, ja, ehe der Messias kommt, muss ja erst der Elia kommen. Nun, der Elia kam hier auf den Berg, niemand hatte ihn gesehen, außer den drei Freunden und Jesus. Aber Jesus sagte später, der Elia kam schon, es war nämlich Johannes der Täufer. Er hatte diese Funktion, wie der Elia, die Leute zum Glauben an Gott zu führen. Sie wissen, als Jesus später starb, rief er am Kreuz, Eli, Eli, Lama, Sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so theologische spitzfindige Leute, die sagten, oh, eben ruft er den Elia. Eli und Elia klingt ja ziemlich ähnlich. Vielleicht kommt er ja noch, macht jetzt ein kleines Wunder, holt ihn runter und dann sehen wir, dass er doch der Messias war und hätten dann einen großen Fehler begangen. Nun, der Elia kam an der Stelle dann nicht mehr, aber Jesus wusste, dass er zum Vater geht. Jesus spricht mit diesen zwei Verstorbenen. Das ist etwas, was wir, soweit ich es verstehe, nicht tun sollten. Es gibt ja viele Menschen, die dann, wenn ein lieber Angehöriger von ihnen gegangen ist, sich die nächsten Jahre über immer noch mit ihm unterhalten. Sagen, lieber Fritz, wie würdest du das jetzt machen? Soll ich also die Wohnung aufgeben und verkleinern? Würdest du auch diesen Urlaubsort wählen? Soll ich den Arzt wechseln? Da kommt man in ein Gespräch mit Verstorbenen und ich habe den Eindruck, dass das nicht unbedingt das ist, was Gott möchte. Ich denke schon, dass es gut ist, an Verstorbene zu denken, aber nicht so gut ist, mit ihnen zu reden. Auf unangenehme Weise reden natürlich Leute mit Verstorbenen im Spiritismus, wo man ganz bewusst versucht, solche Verstorbene sozusagen an die Leine zu bekommen, so wie Kollegen von mir mal sagten, wo dann Angehörige einen Anruf bekamen, wollen Sie Ihren Mann nochmal sprechen? Dann kommen Sie zu mir. Das ist sicher etwas, was Gott ganz bewusst ablehnt, was wir auch nicht tun sollen, sondern in dieser Weise sollen wir Verstorbene ruhen lassen in der Ewigkeit. Interessant ist übrigens, dass man verstorbene Gläubige im Spiritismus nicht an die Leine bekommt. Warum? Weil sie im Paradies sind. Man kann sie nicht wieder herausangeln und mit ihnen machen, was man möchte. Das kann man nur mit den anderen tun. Ich las mal in einer Zeitung, wo so berühmte Spiritisten diesen und jenen berühmten Mann da an die Strippe bekamen und dann sagten sie, oh, holen wir doch mal den Martin Luther an die Strippe. Aber sieh da, da war gar nichts möglich. Der kam nicht, weil er einfach in der Ewigkeit bei Gott ist. Es war nur so ein kleiner Beitrag zu diesem Stichwort Gespräch mit Toten. Jesus hat es geführt, ich denke, dass es für uns nicht so gut ist, sondern dass man für Tote danken sollte. Danke für das, was er mir bedeutet hat. Und das ist sicher das, was passend ist. Jesus wurde hier verwandelt, er wurde ganz herrlich. Und der Petrus war so fasziniert, dass er so mit diesem Faustzitat sprechen konnte, verweile doch, oh Augenblick, du bist so schön. lass uns doch hier auf diesem Berg wohnen bleiben. Wir brauchen gar nicht mehr darunter ins Tal. Lass die in dem Tal doch machen, was sie alleine ohne uns tun. Wir bleiben hier oben. Ich weiß nicht, ob Sie solche Augenblicke kennen, die so schön sind, dass man sagt, ich würde die gerne so festhalten. Es braucht sich in meinem Leben gar nichts mehr zu verändern. Es muss nur so bleiben, wie es gerade jetzt ist. Gott schenkt manchmal solche Augenblicke. Ich weiß das von mir und auch von anderen, wenn jemand zum Beispiel zum Glauben kommt an Jesus, kann es sein, dass der tagelang Freude hat, eine Freude, die er überhaupt nicht kannte vorher. Und er denkt, wenn das so weitergeht, ist das ja faszinierend schön, dieses Christsein. Aber das Leben findet nie auf den Bergen statt, sondern eigentlich normalerweise immer im Tal. Irgendwann muss man da wieder runtersteigen. Ich denke auch an manche Konfirmanden, die ich über Jahrzehnte inzwischen jetzt schon kenne, die auf einer Freizeit zum Beispiel sagten, wenn Christsein so toll ist, wie wir das hier erleben, gehöre ich voll dazu. Und dann machten sie zu Hause die Tür auf, Haustür, und da war alles wie weggeblasen und ihr Glaube oft auch. Sie legten ihn einfach mit der Haustürklinke ab. Freude war weg, Gott war weg, alles war weg. Interessant ist, wir können schöne Augenblicke genießen, aber wir können sie normalerweise nicht festhalten. Und darauf muss man sich einstellen, dass man von diesen Bergen der Verklärung wieder heruntersteigen muss ins Tal. Aber das Schöne ist, Jesus geht mit ins Tal. Er bleibt auch nicht auf diesem Berg. Nun, der Petrus wollte Hütten bauen. Er war so ein Aktivist, der immer sagte, lasst uns was tun. Aber manchmal sind auch gläubige Aktivisten an der falschen Stelle. Manchmal geht es nur darum, auch Gott anzubeten, stille zu sein bei ihm und zu sagen, es ist wirklich schön in deiner Gegenwart. Gott führt, und dieser Berg der Verklärung war eigentlich eine Ermutigung, ehe es jetzt ins Tal ging, und im Tal ging der Weg nach Jerusalem und ganz schön bald zur Kreuzigung. Gott ermutigte seinen Sohn Jesus und sagte, du bist Erfüller des Gesetzes, du bist Erfüller der Prophetie und du bist mein geliebter Sohn, auf den alle hören sollen, und ich bin mit dir. Das heißt, Gott hat seinen Sohn ermutigt und damit hat er auch die Jünger ermutigt, hat gesagt, das ist alles im Lot, alles nach Gottes Plan, so wie Jesus seinen Weg geht, habe ich das geführt. Interessant ist, dass die Jünger sich freuten, als sie Mose und Elia sahen und diesen Lichtglanz. Als dann aber eine Stimme aus den Wolken kam, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, hört auf ihn. Plötzlich bekamen sie Furcht, haben sich gar nicht mehr gefreut, platt auf den Boden geworfen, so wie bei einem Luftangriff, und gesagt, hoffentlich geht es bald vorüber. In der Nähe Gottes haben Menschen Furcht. In der Nähe Gottes haben Menschen Furcht. Und es ist erstaunlich, wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus, bekommt er auch nicht nur die Liebe Gottes zu erfahren, sondern auch Gottes Furcht in sein Leben. Plötzlich fängt er an aufzuräumen mit Fehlern, die er hatte, schmeißt dies und jenes weg, trennt sich von irgendwelchen Beziehungen, die nichts taugen. Warum? Weil Gottes Furcht in sein Leben kam, gibt Geld zurück, entschuldigt sich telefonisch bei diesem und jenem. Lauter Dinge, die vorher auch schon da waren, da er aber Gott nicht fürchtete, hat er all das übersehen und überspielt. Gottes Furcht hilft uns, Gott ernst zu nehmen, und normalerweise kommt dann auch ziemlich bald die sogenannte Entwarnung, wo es dann heißt, fürchtet euch nicht. Jesus bückte sich, rührte seine drei Freunde an, sagte, kommt, steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufguckten, war plötzlich das helle Licht weg. Mose und Elia waren weg, es war nur noch Jesus da. Das heißt, sie sahen nur noch Jesus allein. Und das finde ich gut, wenn Leute merken, meine schönen Erlebnisse, die schwinden, die tollen Begleiter, die ich hatte, sind auch weg, aber Jesus bleibt da und Jesus alleine genügt. Ihr Glaube schwankt genauso wie meine auch, das sind so Wellenbewegungen, mal ein Hoch, mal ein Tief, aber es geht immer weiter. Und das Schöne ist, mein Christsein hängt nicht an meinem Glauben, sondern mein Glaube hängt an Jesus. Und er ist jeden Tag derselbe und schwankt nicht und wankt auch nicht. Hier war also eine Vorschau auf die Herrlichkeit, in die Jesus gehen würde. Er würde nicht nur ein Exodus aus dem Leben heraus machen, sondern auch ein Exodus hinein in die Herrlichkeit. Und ich denke, das ist auch für jeden von uns wichtig, wenn wir uns mit der Frage des Todes beschäftigen, dass wir sagen, es ist nicht nur so ein Exodus heraus aus dem Leben, sondern wenn wir Jesus kennen, auch hinein in die Herrlichkeit. Manchmal ist es so, dass Gott Menschen schöne Erlebnisse schenkt, gerade Christen, ehe er sie dann in Zeiten besonderer Not hineinkommen lässt. Dass er sie noch einmal besonders ermutigt durch sein Wort, durch Gemeinschaft, durch Gebetserhörung, ehe sie dann sozusagen diesen Kreuzesweg gehen und feststellen, das Leben mit Gott ist doch ganz schön hart, aber er begleitet mich. Jesus hat sozusagen persönliche Ausbildungsphasen für seine Jünger, er weiß, was gerade dran ist. Und da gibt es eben auch solche Höhepunkte dabei, die relativ selten sind. Normalerweise ist das Leben im Tal. Jesus bildet auch ihr Leben aus, auch meines. Er hat sie nie aus der Schule seiner Liebe entlassen. Er möchte, dass sie und wir viel dabei lernen, vor allen Dingen Vertrauen lernen zu ihm. Er hat dann seinen Freunden verboten, davon zu reden. Es war keine Militärzensur, sondern eine Gotteszensur. Und sagte, ihr dürft es nicht sagen, denn es würde keiner kapieren, wenn ihr denen erzählt, ihr habt mich hier in strahlendem Glanz gesehen. Das glaubt euch sowieso keiner. Und ihr hättet zwei Tote gesehen, die sonst auch niemand sieht. Das müsst ihr alles verschweigen, bis ich auferstanden bin. Und dann dürft ihr es weiter sagen im Rückblick. Manchmal ist es vielleicht auch ganz hilfreich, wenn man solche tollen Erlebnisse erst einmal für sich behält, sie verarbeitet und im Rückblick irgendwann auch weitergibt, zur Ehre und zum Lob Gottes. Gott schenkt uns eine Vorschau auf das, was kommt. Vorschau heißt, die Herrlichkeit kommt, auch wenn es im Tal vielleicht durch relativ viel Betrübnis hindurchgeht, durch Missverständnisse, durch Tod, durch Verleumdung, was immer es sein mag. Das Wichtige ist, Jesus ist dabei, auf diesem Höhepunkt, aber er geht mit ins Tal und das Ziel ist die Herrlichkeit Gottes. Ich denke, dass wir auch das bei diesen politischen Wirren im Moment nicht aus den Augen verlieren sollten. Gottes Ziele sind immer positiv. Gottes Ziele sind immer positiv, auch wenn es durch sehr viel Zerbruch hindurchgehen muss, wenn sehr viel Hochmut zerbricht, wenn vielleicht manchmal auch der persönliche Helferwille zerbricht und man merkt, ich hatte andere Ziele als das, was ich vielleicht erreicht habe. Gottes Ziele sind positiv. Er hat Liebe für uns und Frieden, aber er widersteht auch dem Hochmut. Beides gehört bei ihm zusammen. Er möchte uns begleiten und seine Liebe bringt uns persönlich zum Ziel. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass es solche Höhepunkte gibt im Leben mit dir, wo alles strahlt, wo alles schön ist, wo wir am liebsten für immer so bleiben würden. Danke, dass du dann aber auch weitergehst, wieder mit hinunter ins Tal der Bewährung im Alltag. Schenke, dass viele von uns das glauben und dir vertrauen und dass wir mit dir den Weg gehen, den du uns gerne führst. Hab Dank, dass deine Ziele mit uns immer positiv sind, weil du ein guter und gnädiger Gott bist. Amen.